Bevor wir uns mit der Stelle genau befassen, möchte ich mit einem Beispiel beginnen. Also ich persönlich bin ein bisschen ich mag Geschichte. Ich lese gerne Geschichte. Ich finde es sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, ein Geschichtenarr, aber ich bin einfach sehr interessiert daran. Und da, wo wir wohnen in Aspern, ist etwas passiert vor etwas mehr als 200 Jahren, das einen Kontext hat. Es gibt uns eigentlich ein bisschen Zusammenhang, wo wir wohnen. Eigentlich wohnen wir auf einem Schlachtfeld. Und was damals passiert ist, war, dass Napoleon bei Aspern am 21. und 22. Mai 1809, gerade wo wir wohnen, direkt dort, eigentlich ein Schlacht gekämpft hat. Jetzt wirklich direkt dort, also wo mein Haus steht, unser Haus steht. Da waren französische und höchstwahrscheinlich österreichische Soldaten, die gegeneinander gekämpft haben. Die Gemeinde, oder Gemeinde ist das falsche Wort, aber die römisch-katholische Kirche, Gebäude, die dort noch steht, wurde damals auch ausgebrannt. Das sieht man leider nicht so ganz gut. Aber könnt ihr das erkennen da? Das ist eigentlich ein Bild da von diesem Schlacht. Damals war natürlich, Napoleon hat einen Gegner gehabt, und das war der Erzherzog Karl. Und deswegen heißt unsere Straße Erzherzog Karlstraße. Nicht, weil er diese Straße verwendet hat, um Napoleon anzugreifen. Okay, damit ihr euch da nicht irgendwie verwirrt. Die Straße gab es damals nicht, okay. Aber Erzherzog Karlstraße. Und damit ihr auch ein bisschen was Neues lernt, ich wohne auf der Benjowski-Gasse. Benjowski war ein General, der für Erzherzog Karl gekämpft hat. Der Benjowski. So, jetzt wisst ihr, warum unsere Straße Benjowski-Gasse heißt. Also er hat nur eine Gasse bekommen, also der war nicht so wichtig. Es gab wichtigere Leute. Und natürlich, warum ist diese Schlacht so wichtig? Eigentlich deswegen, weil das allererste Mal war, dass der Napoleon zurückgedrängt wurde. Es gibt in Aspern unser Löwen von Aspern, und das ist ein toter Löwe, und das waren die Leute, die gefallen sind in der Verteidigung und die eigentlich gekämpft haben wie ein Löwe. Das ist ein Mahnmal und Denkmal an die österreichischen Soldaten, die gefallen sind. Und es war aber was wirklich sehr, sehr Wichtiges für die Geschichte von Österreich, für die politische Situation damals, weil Napoleon bis daher unbesiegbar war. Nur, Tatsache ist, kurz darauf in Deutsch-Wagram hat Napoleon dann Erzherzog Karl gründlich besiegt und da müssten sie dann Frieden schließen. Aber das war trotzdem das erste Mal, dass Napoleon zurückgedrängt wurde. Das ist Geschichte, das gibt uns ein bisschen so Zusammenhang, wo wir wohnen, hat mit Österreich zu tun, hat mit dem Hintergrund von Österreich zu tun. Jetzt eine Frage. Machen wir jetzt dieses Ereignis persönlich, okay? Ich habe ein paar Fragen für euch. Stehst du auf in der Früh und denkst darüber nach, dass Erzherzog Karl Napoleon zurückgedrängt hat in Aspern? Und ich auch nicht. Und ich wohne direkt dort, wo es passiert ist. Ich denke nur ab und zu überhaupt daran und denke darüber nach und schöpfe aber eigentlich persönlich keine große Ermutigung und Stärke davon. Zweitens, hilft es dir daran zu denken, wenn du unter Druck und feindselige Menschen bist? Wenn du unter Druck von feindseligen Menschen stehst oder bist, denkst du, das hat der Erzherzog Karl damals auch erlebt. Denkst du auch so? Ist das nicht der erste Gedanke, dass Der Benjowski. Ich weiß nur, dass unsere Straße nach Benjowski benannt wurde. Ob er überlebt hat, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist er gefallen in der Schlacht. Das wäre wirklich traurig. Aber wir können das nicht sehr persönlich machen. Gibt es jetzt keine Kriege mehr in Österreich gab es jetzt keine Kriege mehr in Österreich nach der napoleonischen Zeit? Hat Erzherzog Karl jetzt dann alles wunderbar so erledigt, dass es keine weitere Kriege gibt? Und dass wir heute sagen können, Krieg ist vorbei. Damals, der Erzherzog, der hat alles gut gemacht. Nein, das gibt's immer noch. Er hat nichts wirklich endgültig damit erreicht, nicht mal Napoleon richtig besiegt. Wurde Leid und Elend ausgerottet, als Napoleon doch endgültig bei Waterloo besiegt wurde, also Jahre später, wo der Napoleon wirklich besiegt, war das dann wirklich das Ende von alles, was Leid und Krieg? Natürlich nicht. Und dann zum Schluss hat sich Europa endgültig nach dieser bewegten Zeit gebessert. Glaub nicht. So, warum bringe ich das jetzt als Beispiel? Das ist Geschichte, aber es ist Geschichte, das nicht wirklich was verändert hat. In unserer Stelle erzählt uns Petrus Geschichte, aber es ist ganz anders. Und wenn wir an die Geschichte, die wir im Wort Gottes lesen, wenn wir genauso denken, das ist ja halt damals, aber es hat mit heute nichts zu tun, dann haben wir nicht verstanden, was Gott tut in dieser Welt. Wir sind in einem Kontext, wir sind in einem großen Bild sozusagen. Das ist eine Wandmalerei und wir gehören alle dazu. Und das fing mit Adam an und geht bis zur Zeit, wo der Herr Jesus zurückkommt und dann sein Reich auf Erden begründet. Und das Millennium anfängt und 1000 Jahre Reich auf Erden dann weitergehen. Das ist ein Bild, das Gott malt. Und es sind Menschen, die da mitspielen. Napoleon war eigentlich einer, der Gott verwendet hat, um gewisse Dinge zu erreichen. Nicht, dass Napoleon jetzt 1:1 Gottes Wille getan hat. Das behauptet niemand, behauptet nicht das Wort. Aber dass Gott alles in der Hand hatte und sein Plan erfüllt. Wir lesen an unserer Stelle von Dingen, die in viel vergangenen Zeiten, weit vergangenen Zeiten passiert sind, die bis heute noch Wirkung haben und dass dieses Wirken Gottes heute auch noch weitergeht, sogar durch uns. Und dass die Zukunft wunderbar ist. Und ich möchte Folgendes auch sagen, in dieser Stelle sehen wir nicht nur, was Gott auf dieser Erde tut, sondern auch in diesem Universum. Und du denkst, hä? Aber kannst du mir sagen, wo die Engel alle sind? Kannst du mir erklären, wie das genau funktioniert? Und der Petrus hier redet von Engeln. Ein Reich, eine Sphäre, die für uns zu wunderbar ist, um wirklich zu verstehen. Aber selbst das ist etwas, das Gott tut. Und die Engel schauen auf das Wirken Gottes durch diese geschichtlichen Dinge und durch das, was Jesus passiert ist, durch das, was in der Gemeinde passiert. Und die Engel schauen das an und sie staunen. Und sie begehren, sie wünschen sich, dass sie noch mehr erfahren und lernen und sehen können. Eine wunderbare Realität. Was ist das Problem für uns? Wir sind, ja, es wird heute immer wieder behauptet, Jesus ist einfach einer von vielen möglichen Glaubensrichtungen. Und wenn du eben Jesus magst, dann super, schön, dass es für dich passt. Für mich passt was anderes. Diese relativistische Denkweise dieser Welt, wo Jesus nicht als der Weg, die Wahrheit und das Leben betrachtet wird, sondern als ein Weg, eine Wahrheit, als eine mögliche Wahrheit von vielen betrachtet wird. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Es ist nicht auch nicht das, was in der Geschichte dieser Welt hineinpasst. Gott ist nur ein Gott. Es gibt nur einen Gott. Und der Schöpfer Gott hat seit Adam her durch seine Propheten ganz klar und deutlich gesagt, was er in dieser Welt tut und tun wird und wie es eines Tages dann auch zu Ende gehen wird. Und wir dürfen in Jesus Christus diesen einen Weg erkennen und dann in Jesus Christus wirklich Kraft schöpfen, Freude finden auf unser Durchreise in dieser Welt, bis wir dort ankommen in der Ewigkeit, wo wir wirklich zu Hause sind. So, erstens, Jesus ist nicht einer von vielen Möglichkeiten. Das ist einer unserer Probleme. Wir müssen erkennen, er ist der einzige Weg. Und zweitens, seit Erschaffung dieser Welt ist Gottes Plan für unsere Rettung nur durch Jesus gewesen. Gottes Plan wurde nie entgleist, sage ich mal. Es wurde nie entgleist. Gottes Plan geht weiter. Es wurde nicht verhindert, wurde nicht in irgendeiner Art und Weise verändert. Gottes Plan ist felsenfest und sicher. Die Propheten haben davon erzählt, genauso passiert, wie die Propheten das gesagt haben, so wird es auch in der Zukunft sein. Wir Menschen erforschen gar nicht, ob es wirklich so war, wie es in der Bibel steht. So viele Menschen, wenn du die Menschen fragst, und woran glaubst du auch an Jesus oder was denkst du von der Bibel? Die Antwort, die du dann hörst, ist, boah, das ist keine Ahnung, keine Zeit dafür, zu schwierig. Und ich hoffe, und ich glaube, dass das nicht der Fall ist hier in unserer Gemeinde. Aber wenn wir mit dieser Stelle zu tun haben und dann mit außenstehenden Menschen zu tun haben, müssen wir erkennen, dass das, was wir erzählen, der einzige Weg ist. Es ist der Weg, der Gott von Anfang dieser Welt angedeutet hat, erklärt hat, schrittweise mehr und mehr davon erzählt hat und noch weiter durchführt. Und dass wir wirklich erforschen sollen, bereit sein sollen mit einem Antwort für Menschen, die uns fragen, warum glaubst du an Jesus? Und die Antwort ist nicht einfach, naja, weil es mir gefällt. Also es soll uns gefallen, aber das ist nicht der Grund, warum wir daran glauben. Der Grund, warum wir daran glauben, ist, weil es die Wahrheit ist, weil es die Realität entspricht, weil es so ist, wie es wirklich ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist auferstanden. Und diese Botschaft gibt es im Alten Testament, sowohl im Alten als auch im Neuen. Die Bibel hat eine Botschaft, die durchzieht von Anfang bis zum Ende. So als erstes heute und am Ende der Predigt werde ich noch mehr dazugeben, was unser Fazit betrifft. Aber als erstes, diese frohe Botschaft von Jesus gibt uns Hoffnung. Das ist der Punkt von dieser Verse. Er schafft Hoffnung für die Geschwister. Und das siehst du auch in Vers 13, wo er sagt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Er will, dass sie an diese Hoffnung denken. Das Wort darum, du stellst immer die Fragen, warum steht darum da? Und der Grund ist, weil er gerade erzählt hat, wieso wir Hoffnung haben dürfen als Christen, die leiden. Er gibt uns Gründe dafür. Und vielleicht findest du das ein bisschen komisch, dass gleich, nachdem er in Vers 9 von dieser Errettung spricht, in Vers 8 von dieser wunderbaren Zeit, wo man Jesus sieht, und auf einmal redet er dann von Propheten. Sagt, hä? Wieso jetzt gleich auf einmal Propheten? Wegen dieser Rettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Wieso erwähnt er jetzt Propheten und das, was sie getan haben? Und die Antwort auf diese Frage ist, was genau das Gleiche, was der Autor von Hebräerbrief getan hat mit Hebräer Kapitel 11, wo er uns die Glaubenshelden vorgeführt hat und wo er dann sagt in Kapitel 12 dann, so, da wir mit so vielen Wolken, in einer Wolke von Zeugen um uns herum haben, so viele Leute vor uns treu dem Herrn gedient haben, ob es gut ging oder schlecht, bleibt ihr auch standhaft. Genau das ist, was der Petrus hier auch tut. Liebe Geschwister da, die diesen Brief bekommen, ihr seid nicht alleine. Diese Botschaft, woran ihr glaubt, die Wahrheit von Jesus Christus, wo ihr eure Hoffnung findet, das ist nichts Neues. Das ist die gleiche Botschaft, die die Propheten erzählt haben. Das ist die gleiche Botschaft, die von Anfang dieser Welt verkündigt wurde, schrittweise mehr und mehr und mehr. Die haben nicht alles verstanden. Aber jetzt, wir verstehen und sie haben sogar uns gedient. Wir dürfen froh sein, dass sie das erlitten haben damals. Wir profitieren heute davon. Und jetzt bleibt felsenfest und denkt auch daran, sogar die Engel staunen. So, ihr leidet jetzt, aber versteht etwas. Das ist die Gnade, worin ihr steht. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist, wie es von Anfang an war. So, unser erster Punkt heute ist, die Arbeit der Propheten im Alten Testament dient dem rettenden Plan Gottes für uns. Was der Herr für uns getan hat, ist wunderbar. Bis jetzt in dieser Stelle hat Petrus gesagt, dass wir eine lebendige Hoffnung in Jesus haben durch die Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Dass unser Erbe, wir haben ein unvergängliches Erbe im Himmel, das durch die Kraft Gottes bewahrt wird. Niemand kann dieses Erbe wegnehmen von uns. Es ist sicher in Jesus durch seine Kraft bewahrt. Und wie wir letzte Woche versucht haben zu verstehen aus Verse 6 bis 9, dass wir in dieser Zeit, wo wir eine kurze Zeit auch traurig sind in mancherlei Anfechtungen, wenn, obwohl diese Trauer real ist und Anfechtungen real sind, Schwierigkeiten real sind, dass wir eine Freude haben mitten in dieser Zeit. So wie wir versucht haben letzte Woche, jemanden, der sich freut auf die bevorstehende Ehe, Hochzeit. Man ist noch nicht verheiratet, aber man ist so glücklich darüber. Wir heiraten bald. Ich freue mich schon so sehr. Bist du schon verheiratet? Nein. Aber warum freust du dich? Naja, weil es bald so da sein wird. Bist du dir sicher? Ja, schon. Okay. Weißt du, da freut man sich über etwas, das zukünftig ist. Ganz besonders natürlich, wenn das etwas ist, das felsenfest und sicher ist und das wirklich wunderschön ist. Also kurz gefasst hat der Petrus bis jetzt gesagt, der Tod kann euch nichts berauben, die Auferstehung kommt. Der Dieb kann euch nichts wegnehmen, euer Erbe ist im Himmel sicher und das Leid kann euch nicht überwinden. Es hat ein Ende, es ist nur kurz und vorübergehend und die Herrlichkeit, die bevor uns steht, ist nicht zu vergleichen mit diesem Leid. Und jetzt, was er dann sagt, ist noch dazu, und das ist, was man von den Propheten von Anfang an bis jetzt alles schon gehört und gelesen hat. Das ist nichts Neues. Das ist normal Leben in dieser sündhaften Welt, bis der Herr alles eines Tages neu macht. So, was haben die Propheten getan? Die Propheten haben das Evangelium verkündigt. Wir werden heute jetzt nicht tief in diese Realität hineingehen, aber ihr könnt und wir sollen auf jeden Fall Jesaja 53 nachschlagen. Jesaja 53 ist eine Stelle, die so klar und deutlich das Leid unseres Herrn beschreibt, dass viele ungläubige Bibelwissenschaftler, was eigentlich irgendwie eine komische Sache ist, dass man ungläubig ist und trotzdem Bibelwissenschaftler ist. Das gibt's. Also Theologen, die ungläubig sind. Viele ungläubige liberale Theologen in den späten 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert haben gesagt, Jesaja musste nach Christus geschrieben worden sein. Und warum haben sie das behauptet? Naja, wer hätte das überhaupt wissen können? Das ist zu genau. Und die Antwort ist, ja, das stimmt. Das ist wirklich zu genau. Und wer hätte das wissen können? Naja, da gibt es eine Antwort. Der ewige Gott, der allwissende Gott, der gerne uns beweist, dass er Gott ist, indem er uns vorhersagt, was die Zukunft bringen wird, der hat es gewusst. Und das ist dann eben genau, was auch passiert ist. Niemand konnte das dann endgültig, außer einfach, da wir wussten aus Glauben, dass es nicht stimmt. Wir hatten keinen Beweis dafür, bis die Schriftrollen von Qumran gefunden wurden und dann auch datiert wurden. Und die waren nicht mal dieses Original, aber die waren von mehr als 200 Jahre vor Christus. Und da wurde dann endgültig diese Einwand gegen dem Wort beseitigt von Ungläubigen. Für die gläubig sind, war es eh kein Einwand. Aber die Ungläubigen mussten dann sagen, okay, muss dann halt eine andere Erklärung geben, warum die so klar miteinander übereinstimmen. Was steht da in Jesaja 53? Fangen wir mit Vers 3 an. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Dass diese Stelle redet von der Messias. Okay, von dem kommenden Christus, Messias. Und nicht vergessen, Christus ist nicht der Zweitname von Jesus. Ich heiße Stan Shelton. Shelton ist mein Nachname. Bei Jesus war es nicht Jesus Christus, Christus ist mein Nachname. Sein Vater hieß nicht Josef Christus. Seine Mutter hieß nicht Maria Christus. Christus ist ein Titel. Es heißt Messias, Gesalbter, der Ausgesandter Gottes, der Gesalbter Gottes. Den, wofür sie gewartet haben, so viele Jahre. Er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer vor dem Mann, das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Welche Krankheiten hat der Herr Jesus für uns getragen? Vers 5, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Die Rede hier ist nicht von physischen Krankheiten. Die Rede hier ist von geistlicher Sündhaftigkeit. Er wurde für uns durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist das Evangelium. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und das von einem Propheten, der Prophet Jesaja, hunderte Jahre, bevor Jesus wirklich überhaupt gekommen ist. Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und das ist der Inbegriff der Definition des Egoismus. Was ist Egoismus? Was ist Sünde? Ich will meinen Weg gehen. Ich will nicht Gottes Weg gehen. Ich gehe meinen Weg, wie ich mir das vorstelle, wie ich das will. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr, aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Amen. Was für eine wunderbare Offenbarung. Und das ist nur eine Stelle. Man könnte Psalm 22 lesen. Da findet man auch extrem viel. Es gibt so viele Stellen im Alten Testament, wo die Propheten das angeschaut haben und eigentlich Dinge vom Geist offenbart bekommen haben, die für uns heute auch wichtig sind. Interessanterweise haben die Propheten das nicht alles verstanden. Weil da stand nicht nur, dass er eben leiden musste, sondern es steht auch da, dass er herrschen wird. Früher in Jesaja wird er als Friedefürst genannt. Dann wird er auch genannt, dass einer mit einem eisernen Stab herrscht. Und die haben da überlegt, okay, wie kann man gleichzeitig herrschen und leiden? Und wenn der Messias kommt, wie kann das funktionieren? Und sie haben es nicht ganz verstanden. Und wie es dann hier in unserer Stelle steht, sie haben gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordene Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeit zuvor bezeugte. Er wird leiden, aber es gibt eine Herrlichkeit. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Und dann haben sie verstanden, das wird nicht in meiner Zeit passieren. Vers 12. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist. Die Propheten haben diese Offenbarungen bekommen. Sie wussten, dass das von Gott ist. Sie wussten, dass es stimmt. Aber sie haben die ganzen Details nicht ganz perfekt miteinander vereinbaren können. Ich glaube, das ist sehr ähnlich mit wie wir heute sind. Wir müssen sehr aufpassen, was auch die Prophetie und Zukunftslehre betrifft, was das zweite Kommen Jesu betrifft. Wir wissen viele Eckpunkte, wie damals sie wussten, er wird herrschen und er wird leiden. Wie das funktioniert, ganz genau. Wir müssen aufpassen. Es gibt manche, die sich einfach in diese Sache hineinstürzen und wollen jede Kleinigkeit und Detail erforschen und sagen, jetzt weiß ich ganz genau, wie alles läuft. Da müssen wir demütig bleiben. Müssen wirklich demütig bleiben. Selbst in Offenbarung wurde eine Offenbarung den Johannes gegeben und dann sagte Gott, Jesus eigentlich zu Johannes, jetzt das darfst du nicht erzählen. Sagt, hä? Ja, und damit wissen wir, wir haben nicht alle Details, aber wir wissen genug, damit wir Hoffnung haben, was auf uns zukommt. Genau wie die damals genug wussten. Sie wussten, der Messias kommt, aber er wird leiden und wird auch herrschen. Gott wird das machen, in einer richtigen Art und Weise. Ich denke, da haben wir auch viele Ähnlichkeiten. Es ist wie dieser Mann hier ist der Prophet Und das ist dann eben etwas, das Gott ihm offenbart, sagen wir es, dass der Herr Jesus eben herrscht oder leidet. Und dann kommt noch etwas, das dahinter steckt. Hier ist Herrschen und Leiden, oder sagen wir es, das ist Herrschen und das ist Leiden, oder umgedreht, ist egal. Und von diesem Blickwinkel schaut er das an und es schaut, als ob diese zwei Dinge irgendwie gleichzeitig passieren oder in engen Raum, enger Zeit zueinander passieren. Weil Gott hat jetzt nicht gesagt, Jesaja 53, er wird im Jahr 2000 zurückkommen, also in Jahr 0 wird er kommen und dann dauert es noch 2000 plus Jahre, bis er dann zurückkommt. Er hat nur offenbart, er kommt und leidet, er kommt und herrscht. Wie funktioniert das zusammen? Aber man kann es vielleicht so betrachten, wir sollten das verstehen, obwohl wir in Wien wohnen, wir sind in Österreich. Und wir müssten das verstehen, wie das mit Berge funktioniert. Hier ist der Prophet und da ist das Erste und da ist das Zweite. Und er schaut das an. Aber was ist dazwischen? Ein Tal. Und das können wir sagen, das ist lange Zeit dazwischen. Wenn du einfach da oben bist und gehst Skifahren, du schaust, da sind alle Bergspitzen, alle Gipfel da, gleich nachher und denkst, die sind irgendwie da. Aber ja, weiß nicht, wie weit weg manche davon sind und wie weit sie voneinander getrennt sind. Ziemlich weit. Das Leiden Christi ist schon passiert. Das ist schon vor 2000 Jahren vorgekommen. Und das, was wir in Jesaja 53 gelesen haben, das hat der Herr Jesus mit totaler Gehorsam und Liebe erfüllt. Aber das, was mit dem weiteren Herrschen zu tun, die Herrlichkeit, die der Messias auch und mit Israel auch tun wird, das kommt noch. Das kommt noch. Und das ist, was auch Offenbarung uns sagt, wo der Herr Jesus 1000 Jahre lang herrscht auf Erden. Es wird so derartig betont, 1000 Jahre lang dauert dieses Reich und er herrscht als König aller Könige. Und übrigens, es gibt heute, und wir müssen sehr aufpassen, es gibt heute gewisse Theologen, die behaupten, diese irdische Herrschaft Jesu kommt nicht. Dass in dieser Zeit, wo der Herr Jesus gelitten hat, wo er eigentlich von den Juden verworfen wurde und abgelehnt wurde, größtenteils. Natürlich, die Jünger waren auch jüdisch und haben ihn angenommen. Und die Gemeinde ist entstanden zu Pfingsten. Und es waren Tausende, die schon an ihn geglaubt haben. Aber diese falsche Lehre, die da draußen steht, heißt, es gibt niemals diese Königreich Jesu. Diese herrliche Zeit, das kommt nicht. Israel gibt es auch nicht mehr und die Gemeinde hat Israel ersetzt. Das Problem damit ist, da müssen wir so viele Prophezeiungen im Alten Testament einfach vergeistlichen und sagen, das sind nicht jetzt aktuelle Prophezeiungen, das sind nur geistlich gemeinte Prophezeiungen. Er herrscht in unsere Herzen und so weiter. Nein, lassen wir einfach stehen, was im Wort da ist. Der Herr, der Messias, herrscht auf Erden mit Israel, so wie es im Wort steht, so wie die Propheten das verstanden haben. Es ist zeitlich getrennt, aber wir verleugnen dieses erste Kommen Jesu nicht. Passen wir bitte auf, dass wir nicht sein zweites Kommen und das zweite Ereignis, wo er auf Erden herrscht und alle Prophezeiungen erfüllt, dass wir das auch glauben genauso sehr. Das ist, was das Wort klar deutlich lehrt. So, liebe Geschwister, ich möchte, bevor wir weitergehen, auch Folgendes sagen. Wir sehen hier auch sehr viel Anwendung für unser Leid heute. Überlegt's euch. Womit haben wir Schwierigkeiten? Herr, warum muss ich jetzt leiden? Warum habe ich nicht gleich jetzt die Herrlichkeit? Wieso muss es diese Zwischenzeit geben? Und da gibt's sogar deswegen solche richtig arge Irrlehrer, die sagen anhand von Jesaja 53, er hat unsere Krankheiten getragen und daher, wenn du krank bist heute, dann hast du nicht genug Glauben, weil deine Krankheit hat er schon bezahlt. Es gibt ein hochwissenschaftliches Wort dafür auf Griechisch, um diese Lehre zu beschreiben, biblisch gesehen. Und das ist Blödsinn. Okay, das ist das wissenschaftliche Wort, Blödsinn. Es klingt echt hart, es tut mir echt leid, aber liebe Geschwister, das widerspricht das gesamte Lehre von 1. Petrusbrief hier. Gesamt, du kannst 1. Petrusbrief rausschmeißen gleich und sagen, okay, der Petrus hat nichts verstanden. Wir müssen echt aufpassen hier. Wenn wir unser Leid als ein mangelnder Glaube bezeichnen, dann haben wir und werden wir nichts davon profitieren. Aber das, dieses zwischenzeitliche Zeit ist etwas, das Gott verwenden will, damit wir verändert werden, damit wir ihm dienen. Diese traurige Zeit mit mancherlei Anfechtungen, die dienen dazu, dass unser Glaube bewährt wird. Das haben wir letzte Woche sehr ausführlich angeschaut. Gott läutert unser Glauben, uns persönlich. Und das passiert nicht in der Zeit, wo alles gut läuft. Wer wird refiniert, wer wird geläutert, wenn alles super ist? Ich meine, wer braucht Gott, wenn alles super ist? Eigentlich wir alle. Aber wonach neigen wir, wenn alles gut läuft? Dann denken wir, ich schaffe das schon. Ich habe alles im Griff. Natürlich glaube ich an Gott. Ja, der segnet mich jeden Tag. Aber wo ist die Abhängigkeit? Wo ist die tatsächliche Bereitschaft, ihn anzuflehen und sagen, Herr, ohne deine Hilfe bin ich verloren. Das sollte immer vorhanden sein. Aber wir brauchen diese Glaubenserprobungen, weil wir immer wieder zu selbstsicher sind, zu egoistisch werden. Wir dürfen diese Erprobungszeiten nicht irgendwie verachten. Wir dürfen eigentlich dankbar sein dafür und daran denken, das ist nichts Neues. Übrigens, wie ging es den Propheten? Hatten sie Friede, Freude, Eierkuchen, keine Probleme, Gesundheit und Reichtum und Anerkennung? Der Jeremia, habt ihr mal Jeremia ein bisschen damit auseinandergesetzt? Der Prophet Jeremia, ein geliebter Prophet von allen Menschen, oder? Der König hat ihn wirklich total geschätzt. Deswegen hat er ihn eigentlich eingesperrt in einen trockenen alten Brunnen, der unten mit Schlamm versetzt, also nur Schlamm hatte reingeworfen, wo sie ihn schwer rausziehen konnten danach. Es war ein Prophet, der die Wahrheit gesagt hat. Was der Petrus uns hier sagen möchte ist, liebe Geschwister, versteht etwas, es ist nicht überraschend, dass wir eigentlich leiden. Die Propheten haben sogar davon erzählt, dass der Messias leiden wird. Und sie haben nicht verstanden, wie es mit der Herrlichkeit funktioniert. Wir tun uns vielleicht auch schwer zu verstehen, okay, ich bin erlöst, aber ich leide so viel. Jesus hat gelitten, die Propheten haben gelitten, die Herrlichkeit kommt noch. Aber trotzdem, jetzt können wir uns freuen über diese Realität. Weil Tatsache ist, unser Leben ist zack so schnell vorbei. Unglaublich schnell vorbei. Wir haben ein paar hier, die nicht mal 20 Jahre alt sind. Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich so jung war. Ich fand jedes Jahr extrem lang. Oder? Bin ich der Einzige? Könnt ihr euch auch daran erinnern? Vielleicht, der Christian sagt, vor allem das Schuljahr, ja. Aber irgendwie, je älter ich werde, ist so, oder? Es ist 2020 jetzt. Ich kann das kaum fassen. Bald bin ich 50. Nicht so bald wie der Michael, aber bald bin ich 50. Ja, genau, sehr bald. Die Lena wird bald 70. Wir müssen jetzt kein Selbstmitleid haben. Das ist einfach Realität. Das Leben ist schnell vorbei. Wenn dieses Leben alles ist, was wir bekommen, hat Paulus eigentlich gesagt, dann sind wir eigentlich die elendsten von Menschen. Tatsache ist aber, Jesus ist auferstanden. Es gibt ein ewiges Leben. Was Jesus für uns getan hat, die Herrlichkeit, die auf uns zukommt, die Zeit, wo alles, was Leid ist, alles, was traurig ist, Sünde wird weg sein, das kommt. Und wir dürfen ihm dienen heute. Und das ist der nächste Punkt. Damals haben die Propheten verkündigt, aber versteht etwas, das, was Gott damals getan hat, hat nicht aufgehört. Jetzt macht er das weiter. Ihr habt auch eine Verkündigung bekommen. Die Verkündigung des Evangeliums dient dem rettenden Plan Gottes für uns. Und das ist, was er in Vers 12 sagt, in der mittlere Teil, wo er sagt, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt geworden ist, durch, und hier ist es, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. So, wer ist der Heilige Geist, der vom Himmel gesandt wurde? Das ist der Geist Gottes, der zu Pfingsten gekommen ist. Und wir wissen jetzt nicht ganz genau, wer das Evangelium nach diesen Orten gebracht hat. Eben Pontus, Galatien, also Paulus war in Galatien, aber Kappadokien, Asien, Bithynien. Wir wissen nicht, von wem die jetzt sicher das Evangelium gehört haben, aber irgendjemand hat das Evangelium verkündigt, genau wie die Propheten. Und wenn wir jetzt Paulus als Beispiel nehmen, Paulus hat das Evangelium verkündigt und auch extrem viel dafür gelitten. Philippi, eingesperrt, geschlagen, wurde gesteinigt, Schiffbruch, alles mögliche, erzählt alles davon. Und Petrus sagt hier, das, was im Alten Testament vorgekommen ist, wurde in Christus sein Leiden erfüllt. Die Propheten haben es erklärt, wir verstehen das jetzt. Und das, was heute verkündigt wird, ist die gleiche Arbeit. Es ist genauso. Das ist für uns etwas Wunderbares. Wie der Petrus damals gesagt hat, zu Pfingsten, in Apostelgeschichte, Entschuldigung, nicht zu Pfingsten, aber danach, Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst. Die stehen vor dem Hohen Rat in Jerusalem, die haben gesagt, ihr sollt nicht mehr von Jesus erzählen. Und Petrus sagt, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen erzählen, wir müssen verkündigen. Wir haben das gesehen, wir haben das gehört, das ist die Wahrheit. Ich kann nicht schweigen. Zum Pfingsten fing es an und bis heute wird es weiter verkündigt. Das, was wir heute tun, wir verkündigen die Wahrheit. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Weg. Und das ist das, was Gott seit Anfang an tut, seit dem Zeitpunkt, dass die Sünde in der Welt gekommen ist, wo Gott direkt die Botschaft verkündigt hat und Adam und Eva gesagt hat, der Same der Frau wird eben den Kopf der Schlange zerstören, zertreten. Sehr kryptische Aussage für uns heute, aber eine klare Aussage damals. Das, was Satan da getan hat, indem er Eva verführt hat und dazu Adam gebracht hat, dass er absichtlich gegen Gott gesündigt hat, das wird alles wieder gut gemacht durch jemanden, der von der Frau kommen wird, das Nachkommen der Frau. Und das ist dann Jesus, der Messias. Und diese Botschaft wird klarer und klarer und klarer und klarer, bis zum Schluss dann der Jesus durch Maria auf diese Welt kommt. Liebe Geschwister, was können wir jetzt auch daraus lernen? Wenn du leidest, weil du an das Evangelium treu weitergibst, was ist dein historischer Zusammenhang? Zu wem zählst du? Napoleon? Erzherzog Karl? Unbedeutende Leute. Zu wem zählst du? Der König von irgendwo? Du zählst zu Jesaja. Du zählst zu der Schar von Gläubigen wie Jeremia, Mose, sogar Abel, ganz am Anfang. Zu wem gehören wir? Zu dieser Schar von treuen Dienern des wahren Gottes, die auch gelitten haben. Und zum Allerwichtigsten, zu wem gehören wir? Zu Jesus, der gelitten hat. Für dich und für mich. Und erhört wurde durch die Auferstehung und zur Rechten des Vaters ist heute. Und der Tag kommt, wo wir mit ihm in Herrlichkeit sein werden. So leidest du heute, du kannst deine ganze Zeit dein Leid anschauen und das wird dich nur runterziehen. Oder was der Petrus sagt ist, versteh etwas, Gott hat ein Ziel und einen Plan dafür. Und das Wichtigste in diesem Leben, dass wir als durch Reisende verstehen dürfen, ist, ich darf zu diesem Schar gehören, die das Evangelium verkündigen, und das ist das Wichtigste der Welt. Das kann niemand von euch wegnehmen. Euer Erbe bleibt fest und sicher im Himmel. Und dann schließt er mit etwas ab, das für uns eigentlich zu wunderbar ist, um ganz zu begreifen. Er sagt, sogar die Engel bewundern den rettenden Plan Gottes für uns. Ich finde das so schön, was der Herr Jesus sagt in Lukas 15, Vers 10. Wo Jesus sagt, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn du jetzt im Neuen Testament liest und siehst, was die Engel alles mitgemacht haben, im Alten Testament haben die Engel auch einiges an den Propheten offenbart. Wenn du jetzt zum Beispiel Daniel liest, das Buch Daniel, es ist einfach, die sind die Boten Gottes. Das sind Wesen, die Gott geschaffen hat. Im Neuen Testament, es waren Engel, die zu Zacharias gekommen sind und von der Geburt von Johannes der Täufer erzählt haben. Es war Gabriel, der Engel, der Maria eigentlich erklärt hat, was passieren wird. Es waren auch Engel, die verkündigt haben, damals, als Jesus geboren wurde und die Hirten am Feld waren, und da steht eine riesige Menge von Engeln und sagen, Herrlichkeit Gott in der Höhe. Also die Engel jubeln, die Engel sind begeistert, die Engel staunen. Und wir Menschen, naja, ich lasse mir mal überlegen, ich weiß es nicht, vielleicht. Aber die, die am nächsten zu Gott sind, sie sehen, was Gott tut, und sie können sich nicht zurückhalten. Wer war dabei, als Jesus auferstanden ist? Ein Engel. Wieso suchst du den Lebenden unter den Toten? Er lebt, ist auferstanden. Und wer war dabei, als Jesus in den Himmel gefahren ist? Nachdem er weg war, da standen zwei Engel da. Was sucht ihr da hoch? Was wollt ihr da? Der wird zurückkommen, so wie er gegangen ist. Die Engel sind staunen. Sie würden gerne alles wissen, was Gott tut. Und ein Gedanke, das mir über die Jahre über ermutigt und auch angesprochen hat. Wir wissen, dass Gott unzählige Engel geschaffen hat und dass Luzifer, also der Teufel, ein Engel ist. Er schaut nicht aus, wie er in dieser Welt dargestellt wird, mit so Hörnchen und einem Schwanz und so weiter. Das ist alles wirklich Blödsinn. Da wird er eigentlich so als ein Märchen dargestellt. Die Bibel sagt, er verkleidet sich wie ein Engel des Lichts. Er war und ist ein wunderschönes Wesen. Wir haben viel, die Bibel sagt einiges über ihn, viel, das wir sagen könnten, aber wir lassen es heute einfach dabei. Damals, als Satan aus Stolz und aus eigener Initiative, weil Gott auch die Engel mit einem gewissen freien Willen geschaffen hat, Satan hat sich entschieden gegen Gott und hat einen Großteil der Engel mitgenommen. Und diese wurden dann in ihre Verlorenheit bestätigt, sozusagen zementiert. Jesus starb nicht für die Engel. Bist du die Engel, die gefallen sind, werden heute mit dem Wort Dämon bezeichnet. Das sind nichts weiteres als gefallenen Engel. Es gibt keine Erlösungshoffnung für Engel, die gefallen sind. Und ich glaube, die Engel, die gerecht sind, die nicht gegen Gott rebelliert haben, die auf uns Menschen hinunterschauen und uns beobachten und sehen, alle Menschen haben die Möglichkeit, erlöst zu werden, errettet zu werden von ihrem verdammten Zustand, von dem Zorn Gottes. Und die Engel schauen auf uns Menschen herab und sehen, dass wir viel zu oft sein Wort nicht ernst nehmen, dass wir viel zu oft Lügen glauben, die eindeutig Lügen sind. Die sind nicht mal annähernd glaubwürdig, wie zum Beispiel Evolutionstheorie. Also du musst viel Glauben haben, um sowas zu glauben. Besonders heute, wo wir so viel wissen über DNA und wie komplex dieses Universum ist. Und das alles soll durch Zufall entstehen. Die Engel schauen darunter und sagen, was denken sie sich da bloß? Sie haben die Möglichkeit, errettet zu werden, und sie nehmen es nicht mal wahr. Sie staunen. Wir sind in einem Gesamtkontext. Und wir sind und dürfen die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Und wenn wir leiden, dürfen wir nicht denken, Gott hat irgendein riesiges Fehler gemacht. Tatsache ist, Sünde zerstört, Sünde bringt Leid, und wir stehen in einer Welt, wo es extrem viel Sünde gibt. Und daher müssten wir das, was Paulus sagt, das, was böse ist, mit dem, was gut ist, überwinden. Das Gute überwindet das Böse, nicht mehr Böses. Indem wir gerecht auf die Ungerechtigkeiten reagieren, Liebe statt Hass, Geduld statt Ungeduld und so weiter. Die Botschaft gibt uns Hoffnung. Wir gehören zu einem Gesamtkontext. Und die historische und himmlische Bestätigung der Botschaft von Jesus darf uns in schweren Zeiten Mut machen. Wir dürfen nicht denken, dass unsere Existenz gehört nur zu dieser kleinen Generation. Die Propheten dienten und unsere Generation. Wie viele Jahre davor haben die gelebt? Und ich werde nie vergessen, die Geschichte von dem Mann, der als Sonntagsschullehrer durch die Nachbarschaft meiner Mutter, als meine Mutter ein Kind war, durchgegangen ist und Kinder zu Sonntagsschule eingeladen hat. Meine Mutter war in einer ungläubigen Familie. Und meine Mutter ging in der Gemeinde, meine Mutter kam zum Glauben, meine Mutter heiratete meinen Vater, meine Mutter ging nach Österreich, diente dem Herrn in Österreich, meine Mutter hat ein Kind, der steht gerade hier. Und der ist deswegen auch gläubig. Warum? Weil dieser Bruder damals ein kleines Mädchen eingeladen hat, um in die Gemeinde zu kommen. Und er weiß nichts davon. Absolut nichts davon. Keine Ahnung hat er, was Gott durch dieses Dienen getan hat. Das ist nur ein Beispiel. Wir dürfen nicht nur an unsere Zeit denken, wir müssen an Generationen denken. Schau nicht diese kleine Gemeinde an und denk, ach, unbedeutend. Nein. Schau, was Gott durch eine kleine Gemeinde tun kann. Schau, was die nächste Generation weitermachen kann. Gott wirkt und wir sind ein Teil von das, was Gott tut. Vers 13 sagt es wunderbar. Aber bevor wir Vers 13 sagen, die zeitliche Trennung zwischen Leid und Herrlichkeit ist dazu da, damit wir Jesus und unseren Mitmenschen dienen können. Würde Jesus heute sofort zurückkommen und alles wieder herrichten und alles lösen und alle Rebellen, alle Gottlosen verdammen sofort, dann wären alle, die heute nicht glauben, verdammt. Und Petrus erzählt uns später, ja, der Grund, warum er zögert, ist, weil er das nicht will. Er lässt Zeit, er lässt Raum für Buße. Dass du, wenn du Jesus nicht kennst, Buße tun kannst, umkehren kannst, Jesus annehmen kannst. Es ist nicht, dass er halt faul ist. Ist nicht faul. Er verfolgt seinen Plan. Vers 13 sagt, darum, da diese Dinge wahr sind, da wir in diesem Zusammenhang leben, weil das die Realität entspricht, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Was ist deine Gesinnung? Lenden, das ist so. Zieh an, was ist deine Gesinnung? Das ist dein Denken. Da ist der Kampf. Wie wir denken. Lass nicht zu, dass dein Denken in eine falsche Richtung geht. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Seid nüchtern. Denk klar und richtige Gedanken, biblische Wahrheit. Und lässt zu, dass Gott in deinem Leben wirkt und dass du heute lebst, als ob die Offenbarung Jesu Christi schon da wäre. Weil du weißt, dass wir 100% sicher kommen. Der Tag, wo ich vor Jesus stehen darf, als sein Kind. Und ich möchte heute dafür leben.